2016 wurde der Roman »Der Fall Brandt« veröffentlicht. Verrat und Intrige sind die Ingredienzien in diesem beinahe biblisch anmutenden Drama, aufgezeichnet nach einem wahren Fall. Ich lese einen Auszug aus dem 12. Kapitel. Natalie war in Gedanken versunken, sodass sie nicht bemerkte, wie nah sie dem Ziel waren. Da sie bereits vor Bad Esch abgebogen waren, bekam sie von den stattlichen Salzkammergutvillen nichts mit. Es ging bergauf. Die Limousine schnurrte völlig geräuschlos die schmale Forststraße hinauf. Es wurde schon dunkel. Herbst, dachte Natalie mit einem Anflug von unnötiger Melancholie. Rechts, in einiger Entfernung, sah sie Blaulichter blinken und Scheinwerfer oder was immer das war. So genau konnte sie es nicht erkennen. Natalie glaubte an ihren siebten Sinn. Sie glaubte, dass sie sofort Bescheid wusste, wenn etwas passiert war, noch bevor sie wusste, dass tatsächlich etwas passiert war. Überdies war sie Ärztin. Fast hätte sie gedacht, sie wäre Ärztin gewesen. Was Wittalm dazu wohl meinte? »Was ist denn da drüben los?« unterbrach sie die Stille. Jesus sagte nichts, betätigte stattdessen die automatischen Fensterheber, sodass auf ihrer Seite das Glas verschwand und der Wald zum Greifen nah war. An den hohen, schlanken Fichten zog sich allmählich das Licht zurück. Nun hörte man auch Geräusche, ein Motor, Stimmen. »Du weißt nichts«, sagte Jesus, um sich gleich auszubessern. »Ich weiß nichts.« »Wie recht Sie haben, wir beide wissen nichts«, sagte Natalie beinahe heiter. »Aber da drüben muss doch was los sein. Bleiben Sie doch bitte stehen.« Sie beugte sich vor, sah aus dem Fenster, als ob sie etwas sehen würde, das nicht ins Bild passte. Endlich stand der Wagen. Natalie öffnete die Tür. Jesus drehte sich umständlich zu ihr, musterte ihr funkelndes Jäckchen mit den schwarzen Pailletten. Sein Blick blieb an der Glitzerborte, die ihr Knie umspielte, hängen. Dann blickte er sie wieder an. Nachdenklich, stumm, mit herabhängenden Mundwinkeln, die Lage abschätzend. »Nein, nein, keine Bange, so steige ich sicher nicht aus, so renne ich nicht durch den Wald«, beruhigte ihn Natalie. »Wir können nicht helfen«, sagte er entschlossen. »Da gibt's doch sicher eine Möglichkeit, näher ranzufahren. Bitte machen Sie das.« Er seufzte und startete wieder. Weiter vorne gabelte sich die Forststraße und ein noch schmalerer Weg führte rechts weg. Äste streiften die Seitentüren, als würden sie ins Dickicht eintauchen. Selbst die Limousine ruckelte nun ein wenig und schaukelte. Sie starrte einen Moment auf das Blaulicht. Es drehte sich ohne jeden Laut viel zu schnell, versprühte seine Farbe wie eine Sprenkelanlage. Neben dem Polizeiauto stand ein Range Rover. Ein Mann stieg aus und ging ihnen entgegen. Es sah aus, als suche er beim Gehen das Unterholz zu beiden Seiten ab. Dabei sprach er erregt in sein Handy. Dann hob er die Hand und deutete ihnen, nicht weiterzufahren. Doch Natalie war schon ausgestiegen und rief ihm entgegen. »Mein Name ist Natalie Brandt, ich bin Ärztin.« Er machte ein gereiztes Gesicht, doch er zögerte, ließ die Arme sinken und steckte sein Handy ein. »Na, wenn Sie schon da sind«, sagte er verärgert. Der Mann im grünen Wildhüterlook schien ihren Aufzug nicht zu bemerken. Doch da er mit Sicherheit Gredlers Wagen und wohl auch Jesus kannte, überdies die Villa in der Nähe wusste, war das eben möglich, vermutete Natalie, und betrachtete stumm die Mauer. Ein seltsamer Wall, dessen Stacheldrahtkronen im Dämmerlicht wuchsen. »Die Fischzucht«, sagte Jesus und zeigte auf das abweisende Ensemble aus grauen Mauern und Stahlcontainer. In einer Hand hielt er nun ein paar gelbe Gummistiefel. Er stellte sie nachdrücklich vor Natalie auf den Waldboden. Ohne ein Wort zu verlieren, schlüpfte sie samt ihren schwarzen Lackpumps hinein. »Gerhard hat mir davon erzählt«, sagte sie. »Diese Kaviar-Geschichte, verrückt, sieht gar nicht danach aus.« Ein Generator wurde angeworfen. Gleich darauf leuchteten Scheinwerfer auf. Zu dritt gingen sie näher. Da war etwas. Am ersten glich es einer großen schwarzen Stille, die sich davon gemacht hatte und jetzt hoch oben kreiste. Natalie konzentrierte sich auf ihr absonderliches Schuhwerk. Die paar Meter konnte sie mithalten. Im Scheinwerferkegel wurde gearbeitet. Zwei Männer bemühten sich mit schwerem Gerät, die Tür, die man kaum als solche erkennen konnte, aufzubrechen. Alles an diesem Bild wirkte echt und gleichzeitig bizarr übersteigert. »Es könnte sein«, sagte der Mann neben ihr, »dass Paul Leisinger da drinnen ist.« Er bückte sich und nahm ein Stück Holz vom Boden, schleuderte es beiseite. »Naja, ich schätze, der müsste eine Woche im Container sein. Das wäre nicht schlimm. Es gibt ja genügend Proviant und Wasser.« »Wenn nicht.« Er verstummte, fuhr fort. »Außer er ist irgendwo anders.« »Aha, eine Woche würde man doch überstehen«, meinte Natalie. »Normalerweise liefert Paul am Montag seinen Bericht ab. Ein paar Zeilen, ob irgendetwas passiert ist, meist handschriftlich und auch mündlich. Sie müssen wissen, er bewacht am Wochenende den Teich und die Fische.« »Ja, das ist heutzutage leider notwendig. Nichts wie Gesindel, räudiges Pack. Ach, was sage ich Ihnen?« Er machte eine Pause, zündete sich eine Zigarette an. Gredler war verreist. Er ist erst gestern wieder zurückgekommen. Weil doch heute Abend. Er verstummte und musterte Natalie. Sie nickte. »Ich habe nichts Auffälliges bemerkt. Der Container fällt nicht in meine Zuständigkeit. In der Firma ist er auch nicht erschienen und in seinem Quartier war er auch nicht. Und es ist nicht meine Aufgabe, Krankenstände zu überprüfen. Ich bin übrigens Rudolf Metzler und verantwortlich für die Fischzucht.« Er gab Natalie flüchtig die Hand. Es glich einem zufälligen Vorbeistreifen. »Das Schlimme ist, alle Systeme sind ausgefallen. Wir haben das überprüft. Das ist das Ungewöhnliche daran.« »Welche Systeme?«, wollte sie fragen. Doch da hatten es die Männer geschafft. Die Tür stand offen. »Lassen Sie mich durch«, sagte sie mit resoluter Stimme, sodass die vier tatsächlich zur Seite traten. Selbst Metzler rührte sich nicht von der Stelle. Jesus wollte mit hineingehen, wurde aber zurückgehalten. Natalie bemühte sich, mit ihren großen Stiefeln über die zwei breiten Stufen zur Containertür zu gelangen. Einer der Arbeiter stieß sie mit dem Fuß auf. Natalie prallte zurück. Haltsuchend griff sie nach dem metallenen Türrahmen. Da saß Paul Leisinger vor ihr auf einem Stuhl, ungefähr zwei Armlängen vom Eingang entfernt, grotesk beleuchtet vom Scheinwerferlicht. Sein Kopf war auf die Brust gesunken, sein Oberkörper war nackt, braunes, wirres Haar stach ihr entgegen. Unterarme und Hände lagen locker auf den Oberschenkeln, die Beine hatte er weit auseinandergestreckt, eine Art Trainingshose reichte von den Hüften bis zu den Waden. Die Füße, ebenfalls nackt, standen sehr gerade auf dem Containerboden. Zwischen seinen Beinen hatte sich ein Gewehr verkantet, als hätten Stuhl, Gewehr und Beine den Mann in Balance gehalten, sodass er nicht kippen konnte. Ein unsäglicher Geruch schlug ihr entgegen. Sie hielt den Atem an, stieg vorsichtig über glitschiges, feuchtmatschigen Karton, zerbrochenes Glas, Essensreste, zwei unglaublich beschwerliche Schritte. Dann war sie bei ihm, beugte sich zu ihm nieder. Was für eine Metamorphose! Der Tod forderte etwas radikal anderes, um sofort wieder mit Neuem zu beginnen. Sie betrachtete sein Gesicht. Es war kaum zu sehen. Nur seitlich konnte sie die eingefallene Wange ausmachen, die gräulich wächserne Haut mit Bartstoppeln. Die Unterlippe hatte sich etwas über die Oberlippe geschoben. Die Augen schienen geschlossen. Schwärzliche Ringe hatten sich darunter gebildet. An den Mundwinkeln klebte etwas, das hell und seifig aussah. »Armer Junge«, murmelte Natalie. »Wie alt er wohl sein mochte? 28, 30? Und warum war er hier, halbnackt, in diesem Chaos gestorben?« Sie hörte, wie draußen Tumult entstand und Rettungskräfte alarmiert wurden. »Warum erst jetzt?«, überlegte sie. Aber es war ohnehin nichts mehr zu machen. Sie sah die blau-rötlichen Flecken an den Unterarmen und an den Füßen, den leicht aufgetriebenen Bauch. »Können Sie was sagen?« Eine Polizistin stand neben ihr und begann, Fotos zu machen. Natalie hatte ein schlechtes Gewissen. »Wir hätten so gar nicht reingehen dürfen. Wir haben keinen Anzug, nichts, gar nichts. Ist doch wohl kein Verbrechen geschehen.« »Trotzdem, äußerlich ist nichts zu sehen, zumindest in dieser Position nicht. Das muss die Obduktion klären.« »Ein relativ junger Mann, sportlich, schlank. Die Frage wird sein, ist er eines natürlichen Todes gestorben, gab es eine Vorerkrankung oder war es ein Unfall?« überlegte die Polizistin, als müsste sie eine Prüfung ablegen. »Wie lange, glauben Sie, ist er schon tot?« »Längstens 2 Tage, schätze ich. Sonst würde er noch...« Natalie schwieg. »Aber dieses Chaos, sehen Sie sich das an«, fuhr sie fort. »Aus der unmittelbaren Umgebung lassen sich immer Rückschlüsse ziehen.« »Der hat wild herumgeballert«, bemerkte die Polizistin und hielt sich ein Tuch vor Mund und Nase. Ihre Blicke fielen auf demoliertes Mobiliar, zerschlagenes Geschirr, die beschädigte Holzvertäfelung, zerfetzte Überzüge. Irgendwer reichte eine Silberfolie weiter. Natalie breitete sie vorsichtig über den Toten. »Nur weg von hier.« Draußen redete der Wildhüter auf die Männer ein. Dabei hörte er nicht auf zu telefonieren. Als er Natalie erblickte, sagte er beiläufig, »Ich habe alles veranlasst, aber danke, dass Sie da waren.« Einen Moment war sie irritiert. Tat er doch so, als wäre sie gerufen worden. »Wohin wird er denn gebracht?«, wollte Natalie wissen. Metzler zuckte mit den Schultern. »Wir müssen gehen.« Jesus stand vor ihr und hielt ihr einen Packen Reinigungstücher entgegen. Sie riss einige davon auf. Es roch nach Zitrone und Putzmittel. Jesus schob sie mit einer Hand im Rücken Richtung Limousine. »Ein Stiefel, 2 Stiefel«, ordnete er an. Sie hielt sich am Rahmen fest und streckte ihm abwechselnd den rechten und dann den linken Fuß entgegen. »Als wäre nichts gewesen«, dachte sie, als er sich auf den bequemen Rücksitz fallen ließ. Nichts war in Unordnung. Ihr Kleid, ihre Schuhe. Man sah ihnen nichts an. Aber der Geruch in ihrer Nase. Eine Weile noch würde er sich durch nichts vertreiben lassen. Sie spürte ihren Nacken, dehnte ihn. Eine Schulter knackte. Das war ganz normal. Sie fuhren wieder los. »Du musst dir keine Vorwürfe machen«, sagte sie vor sich hin. Und dann, wie hat er dieses Gefängnis nur ausgehalten? »Hat er nicht«, antwortete Jesus. »Wir sind da, Milady. Machen wir ein anderes Gesicht.« Natalie straffte sich. Ihre Knie zitterten ein wenig, als Jesus ihr die Autotür öffnete.